Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wie weiter in Minsk? Auch an diesem Wochenende haben die Menschen in Belarus wieder gegen Dauerpräsident Lukaschenko protestiert. Wir sprechen gleich zu Beginn der Sendung über Erfolge, Strategien und das Durchhaltevermögen der Opposition. Wir fragen in Europa heute, wie der Neuanfang der transatlantischen Beziehung aussehen kann mit dem designierten US-Präsidenten Joe Biden und hinterfragen zum Schluss die europäische Flüchtlingspolitik. Seit dem Sommer, seit der Wahl im August, als sich Machthaber Lukaschenko wieder zum Wahlsieger in Belarus erklärte, gehen die Anhänger der Präsidentschaftskandidatin Svetlana Tichanowskaja auf die Straße, um gegen die erneute Amtszeit von Dauerpräsident Lukaschenko zu protestieren. Und sie demonstrierten auch gestern wieder, auch wenn seit Ende September alle Mitglieder des Oppositionellen Koordinierungsrates im Exil sind oder in Haft. Und auch wenn sie Schläge und Folter durch die Polizei fürchten müssen. Ich bin jetzt verbunden mit unserer Osteuropa-Expertin Sabine Adler. Frau Adler, die Belarusinnen und Belarussen haben kein Wochenende ausgelassen, um zu protestieren seit Anfang August. Was nährt dieses Durchhaltevermögen oder anders gefragt, was treibt diesen Elan weiter an?
Ich glaube, es liegt daran, dass diese Protestbewegung von allen Generationen getragen wird. Also es sind nicht nur die Jungen, es sind nicht nur die Intellektuellen, es sind eben auch die Älteren, die sagen, wir haben 27 Jahre mit diesem Diktator verbracht, wir haben uns nicht dagegen gewehrt und wir schämen uns eigentlich deswegen so untätig gewesen zu sein und dann tun wir jetzt, was wir tun müssen. Die Menschen sind extrem kreativ. Gestern zum Beispiel haben sie weiß-rote Ballons als Zeichen des Protestes aufsteigen lassen. Sie haben sich wieder zu dezentralen Märschen aus den verschiedenen Stadtvierteln auf den Weg gemacht. Und es ist auch die Brutalität des Regimes. Über 30.000 Personen sind seit August in Haft gewesen. Unglaublich viele Menschen sind gefoltert worden. Und es gibt Tote, über ein Dutzend sagt man bis jetzt, und rund 150 politische Gefangene. Diese Brutalität des Regimes erschreckt die Menschen, sie sind fassungslos darüber und das führt natürlich auch zu einer großen Unversöhnlichkeit zwischen Volk und Apparat. Und auf der anderen Seite ist das so, Lukaschenko selbst weiß überhaupt nichts anzufangen mit diesem Land. Er sagt, nennt keinen einzigen Grund, was er überhaupt noch mit Belarus vorhat.
Die Oppositionsführerin Tichanowskaja meinte, dass nicht sie und ihre Mitstreiter die Opposition seien, vielmehr seien sie die Mehrheit. Wird diese Mehrheit sich am Ende durchsetzen?
Ja, das ist die Frage. Das ist auch sehr, sehr abhängig von zwei Faktoren. Erstmal von der wirtschaftlichen Entwicklung und auch von der Corona-Entwicklung. Das Land ist wie alle in Europa und an der ganzen Welt sehr gebeutelt. Es gibt auch keine Aussicht auf eine Massenimpfung. Russland hat zwar Impfstoff angeboten, aber der Stoff ist nicht verfügbar, jedenfalls nicht massenhaft. Ob die Demonstranten tatsächlich siegen werden oder nicht, wird auch davon abhängen, wie sich die Justiz in Belarus verhält, ob sie endlich Verfahren zum Beispiel wegen Folter und Willkür in den Gefängnissen eröffnet. Man muss sagen, die Zivilgesellschaft tut, was sie kann. Sie bereitet den Übergang der Macht vor. Es gibt den Koordinierungsrat, den haben Sie schon erwähnt. Es gibt auch den Antikrisenstab, zum Beispiel in Warschau, so eine Art Exilregierung, die sich ganz gründlich darauf vorbereitet, eben in einem Vakuum der Macht agieren zu können. Und es werden schon jetzt sämtliche Gesetzesverletzungen für spätere Prozesse, für die Aufarbeitung gesammelt. Also man ist sehr organisiert. Man überlässt die Sachen nicht einfach dem Zufall und dem Verlauf. Aber es wird ganz maßgeblich auch davon abhängen, wie sich das Kräftefeld um Belarus herum gestaltet.
Lukaschenko hat hier ein Verfassungsreferendum vorgeschlagen. Wird der Dauerpräsident, der sich ja mutmaßlich mit Wahlbetrug an der Macht hält, überhaupt noch Gehör finden mit diesem Vorschlag?
Also gerade jetzt kam die Mitteilung, wie dieses sogenannte Verfassungsreferendum ablaufen soll. Das wird eben kein Referendum sein, sondern das soll eine Veranstaltung eigentlich werden, wie man sie früher gekannt hat von den Parteitagen der Kommunistischen Partei, der KPdSU. Also da soll eine all-belarussische Volksversammlung einberufen werden. Das Datum ist just an diesem Morgen bekannt geworden. Das soll am 11. oder 12. Februar passieren. Und man muss sich das so vorstellen, dass da ausgewählte Delegierte aus treuen Staatsbetrieben zusammengerufen werden und die sollen dann über eine neue Verfassung abstimmen. Also das wird überhaupt gar keinen Eindruck auf die Menschen machen. Das, was jetzt in dieser Situation viel wichtiger wäre, wäre eine Vermittlerfigur, ein Dialog, ein Termin für Neuwahlen, die dann frei und fair sind, aber nicht ein Verfassungsreferendum, das von vornherein den Namen überhaupt nicht verdient.
Sie haben jetzt schon so ein bisschen in die Zukunft geschaut. Was glauben Sie, was bringt das nächste Jahr? Wie kann sich dieser politische Konflikt lösen lassen?
Also das wird maßgeblich davon abhängen, was Russland tut. Russland hat im November die Unterstützung durch die russische Nationalgarde für Belarus zugesagt. So eine Zusage gab es schon mal. Bis jetzt sind die Solidaritätsbekundungen mit dem abgehalfterten, sag ich jetzt mal, Diktator Lukaschenko doch relativ müde. Aber andererseits ist auch ein Milliardenkredit zur Hälfte ausgezahlt worden. Die nächste halbe Tranche soll kommen im nächsten Jahr. Und es gibt Meldungen, dass sich russische Polittechnologen damit beschäftigen, eine neue Partei in Belarus zu gründen. Und das ist, glaube ich, eine wirklich ernstzunehmende Meldung, die nämlich in eine Richtung gehen kann, dass wir es dann doch mit einer Einflussnahme von außen auf den innerbelarussischen Prozess zu tun haben, die in Richtung Manipulation gehen könnte. Nun schätze ich die belarussische Gesellschaft derzeit für derart politisiert ein, dass sie solche Bestrebungen sehr wachsam beobachten wird und sicherlich auch nicht einfach so mit sich machen lässt. Aber man muss da sehr genau gucken, wer da welche Einflussnahme versucht.
Einflussnahme von außen, diesmal vom Osten. Was hat denn die EU getan oder was kann sie noch mehr tun, um die Opposition zu unterstützen?
Also worauf die Belarussen wirklich dringend warten, ist, dass die Sanktionsliste ausgeweitet wird. Sie finden, dass das viel zu wenige Namen auf dieser Liste im Moment sind. Es müssten auch draufstehen Verantwortliche in der Polizei, in den Gefängnissen, Innenministerium, Geheimdienst. Also all diese Verantwortlichen, die jetzt für diese Gewalt und diese Ausschreitungen haftbar gemacht werden müssen, sollten auf diesen Listen stehen. Da kann die EU nachbessern. Sie kann Hilfe leisten bei der Unterstützung der juristischen Aufarbeitung von diesem geschehenen Unrecht. Und sie müsste eigentlich sehr, sehr schnell Hilfe anbieten für Folteropfer. Da gibt es schreckliche Berichte von Menschen, die dringend solche Hilfe bräuchten. Da könnte man etwas tun.
Über die aktuelle Situation in Belarus sprach ich mit der Deutschlandfunk-Korrespondentin Sabine Adler. Danke dafür. Es wird nicht alles anders werden, aber vieles besser, kommentierte Bundesaußenminister Heiko Maas den Wahlsieg von Joe Biden und hat damit die Erwartungen vieler Europäer in Worte gefasst. Und die Hoffnungen der EU auf die Zeit nach US-Präsident Trump sind groß. Auf eine bessere Kooperation im Kampf gegen Corona, auf gemeinsame Anstrengungen beim Klimaschutz, auf eine abgestimmte Außenpolitik mit Blick auf Iran oder China. Doch die Verschlechterung der transatlantischen Beziehungen, die Entfremdung zwischen Europa und den USA, hat nicht allein Donald Trump vorangetrieben. Und so wird unter dem neuen Amtsinhaber auch nicht alles so wieder wie vor 4 Jahren. Benjamin Dirks mit einer Analyse.
Der Neustart im Verhältnis mit den Vereinigten Staaten hat noch nicht richtig begonnen. Doch schon macht sich in Europa eine Gewissheit breit, die die wiedergewonnene Zuversicht dämpft. Die transatlantischen Beziehungen, so wie wir sie kennen, wird es nicht mehr geben. Zurückdrehen lässt sich die Zeit, selbst mit einem Präsidenten Joe Biden, ohnehin nicht. Darüber herrscht Einigkeit. Der Wandel hatte nicht allein mit Donald Trump und hat nicht allein mit Biden zu tun. Die Ursachen sind profunder. David McAllister, CDU, ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament.
Es ist nicht mehr eine Selbstverständlichkeit, dass die nächste Generation amerikanischer Politikerinnen und Politiker automatisch nur in Richtung Europa schaut. Da hat sich in der Tat vieles verändert. Möglicherweise wird Joe Biden der letzte Vertreter der alten transatlantischen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Europa sein. Darauf müssen wir uns auch als Europäische Union einstellen.
Die jüngere Generation von Politikern und Wählern dürfte die Beziehungen zu Europa mit anderem Blick betrachten. Nicht mehr die Friedenssicherung im Nachkriegseuropa und der Fall des Eisernen Vorhangs seien die prägenden politischen Wegmarken, sondern neue internationale Konflikte, Populismus, Klimawandel und die nicht nur positiven Auswirkungen der Globalisierung, sagt Constanze Stelzenmüller von der Brookings Institution, einem einflussreichen Think Tank in Washington.
Da, glaube ich, ist dann auch ein ganz starkes Bedürfnis da, zu sagen, wir müssen aus diesen negativen Spiralen raus, sonst wird das zerstörerisch für uns alle. Also das heißt, wir müssen zu neuen Formen der internationalen Kooperation finden. Und da ist einfach die Frage, wie nutzen wir sozusagen bestehende Formate wie die NATO und die EU? Was muss da repariert werden? Was muss da neu gedacht werden? Was für neue Formate brauchen wir?
Karen Dunfried, die Leiterin des German Marshall Fund in Washington, hat sich gemeinsam mit europäischen Partnern zum Ziel gesetzt, nach 4 Jahren Trump wieder ein möglichst enges Band zwischen den USA und der EU zu knüpfen. Die Erfahrungen mit dem Coronavirus habe das gegenseitige Vertrauen nicht gerade gestärkt, sagt Dunfried.
Die Corona-Pandemie hat den vielen Bedenken der Europäer gegenüber den USA noch ein weiteres hinzugefügt. Denn nun wird auch noch grundsätzlich die Kompetenz der Vereinigten Staaten in Zweifel gezogen. Und dadurch, wie beide Seiten auf die Pandemie reagiert haben, steht auch die Stabilität der transatlantischen Beziehungen in Frage.
Was zur Sorge beiträgt, dass Trump in absoluten Zahlen mehr Wählerinnen und Wähler mobilisieren konnte als vor 4 Jahren. Seine Vorbehalte gegenüber den Partnern in Europa teilen auch andere. Für Manuel Lafont-Rapnui, Leiter des Planungsstabs im französischen Außenministerium, heißt es, die Zeit drängt.
Die Polarisierung in den USA wird bleiben und mit ihr die Unsicherheit, wie beständig die US-amerikanische Außenpolitik sein wird. Als Verbündete und Partner müssen wir das berücksichtigen und das Beste aus der Periode machen, die vor uns liegt.
Einige Konflikte der Trump-Zeit werden weiterhin eine Rolle spielen. Der Streit ums amerikanische Handelsdefizit etwa, die Höhe des Verteidigungshaushalts europäischer NATO-Mitglieder oder der Umgang mit Russland und China. Im Sinne eines guten Starts sollte die EU dort auf Biden zugehen, wo es Übereinstimmungen gibt, sagt Stormy Annika Mildner, die bislang beim Bundesverband der deutschen Industrie für Außenwirtschaftspolitik verantwortlich war und ab Januar das Aspen-Institut Deutschland leitet.
Am erfolgsversprechendsten sind die Ideen, die die innenpolitische Biden-Agenda mit internationalen Kooperationsmöglichkeiten verbinden. Und an erster Stelle würde ich da sehen die Pandemiebekämpfung.
Corona könnte also nicht nur für die Eskalation im transatlantischen Beziehungsstress stehen, sondern auch einen Ausweg bieten.
Mehr über den Neuanfang der transatlantischen Beziehung hören Sie heute Abend hier im Deutschlandfunk ab 18.40 Uhr im Hintergrund. Noch immer gibt es in der EU keine gemeinsame und solidarische Flüchtlingspolitik, keine verbindliche Quote zur Verteilung der Asylbewerber, die von allen EU-Mitgliedsländern akzeptiert würde. Und so harren nach wie vor Zehntausende Flüchtlinge in griechischen Lagern aus, unter katastrophalen Bedingungen. Daran hat sich auch nach dem Feuer im Lager Moria auf Lesbos im September nichts geändert. Es ist sogar noch schlimmer geworden. Thomas Bormann berichtet.
Sie laufen um ihr Leben. Die Flüchtlinge im Lager Moria in der Nacht zum 9. September. Kinder schreien, alle rennen, sie wollen nur raus aus dem brennenden Lager. Ein Flüchtling zeigt auf eine Hütte, die in Flammen steht und sagt in gebrochenem Englisch:
My house is finished.
Mein Haus zu Ende. Ja, alles ist verbrannt in Moria. Die Polizei nimmt 6 Flüchtlinge aus dem Lager fest. Sie sollen das Feuer gelegt haben. Die anderen vielen 1000 Flüchtlinge kommen in einem provisorischen Zeltlager unter, wo sie nun schon seit einem Vierteljahr ausharren. In Zelten ohne Heizung, ohne warme Dusche, oft auch ohne Licht, weil der Strom ausfällt.
Il fait très froid. Ça fait mal. On est des humains. On est tous des humains.
Es ist sehr kalt, das tut richtig weh, sagt Francisco, ein junger Afrikaner. Wir sind doch auch Menschen, fügt er hinzu. Auf Samos, einer anderen Insel mit einem solchen Elendslager, klagt eine Syrerin.
Wenn es regnet, dann tropft es rein ins Zelt und die Decken werden nass. Für mich ist das ja nicht so schlimm, aber für meine Kinder, das ist ein großes Problem.
Tausende Kinder wachsen in diesen Lagern auf, in kalten Zelten, ohne Schule und ohne Kindergarten. Immerhin, die Lager sind nicht mehr so überfüllt wie noch zu Beginn des Jahres. Im Februar drängten sich mehr als 40.000 Menschen in den 5 Lagern auf griechischen Inseln. Derzeit sind es weniger als halb so viele, nämlich 17.000. Das liegt vor allem am neuen Asylrecht in Griechenland. Verfahren werden deutlich schneller abgeschlossen. Tausende Flüchtlinge haben in diesem Jahr Asyl bekommen. Sie durften das Lager und somit auch die Inseln verlassen und aufs griechische Festland umziehen. Doch dort finden die meisten keine Arbeit und keine Wohnung.
Es gibt Familien, die in Moria im Lager waren und dann nach Athen durften. Dort aber landeten sie auf der Straße.
Sagt Andrea Contenta von Ärzte ohne Grenzen. Der Staat bringt die obdachlosen Flüchtlinge jetzt wiederum in Lagern unter.
Jetzt sind auf einmal die Lager rund um Athen überfüllt. Da stehen Zelte zwischen den Wohncontainern. Das sieht aus wie in den Lagern auf den Inseln. Gerade so, als würde man das Lager Moria von Lesbos aufs Festland verlagern. Das passiert gerade.
Nur wenige EU-Länder nehmen Flüchtlinge aus Griechenland auf. Deutschland sei mit gutem Beispiel vorangegangen, sagt der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis. Aber Griechenland erwarte auch von anderen Ländern Solidarität. Schließlich erreichen die Flüchtlinge in Griechenland zuerst europäischen Boden, wenn sie von Schleppern an allen Kontrollen vorbei für viel Geld auf griechische Inseln gebracht werden. Aber wir sind nicht mehr das Einfallstor nach Europa für die Schmuggler, stellt Minister Mitarakis fest. Denn die griechische Küstenwache lässt praktisch kein Schlauchboot mehr durch, sondern drängt Flüchtlingsboote zurück in Richtung türkische Küste. Menschenrechtsorganisationen werfen der Küstenwache vor, dabei sei oft Gewalt im Spiel, das seien illegale Pushbacks. Minister Mitarakis weist solche Vorwürfe regelmäßig zurück und zeigt lieber auf die Statistik mit den sinkenden Flüchtlingszahlen. In den vergangenen 6 Monaten erreichten etwa 1.200 Flüchtlinge griechische Inseln. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es noch 30 Mal so viele, nämlich 36.000. Auch wenn die Zahlen zurückgehen, noch immer harren tausende Flüchtlinge in den Lagern aus. Zum Nichtstun verdammt warten sie auf ihren Asylbescheid, wie die junge Frau aus Syrien im Lager auf der Insel Samos. Ich will doch gar nichts Besonderes, sagt sie.
Ich möchte nur an einen sicheren Ort, wo meine Kinder in die Schule gehen können. Bitte nehmt meinen Kindern nicht die Zukunft.
Ein Hilferuf, den sie mit tausenden Müttern und Vätern in Lagern auf griechischen Inseln teilt.
Über die Lage der Flüchtlinge in Griechenland berichtete Thomas Baumann. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich nach den Nachrichten meine Kollegin Christiane Flori mit der Sendung Tag für Tag. Dort spricht sie unter anderem mit der Schriftstellerin Petra Morsbach über Machtmissbrauch in Kirche und Kultur. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.